Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen. Jahrhundertgeschichten. Stories, die das wahre Leben schrieb.
Diesmal der Tigerbiss, das Ende von Siegfried und Roy.
Jahrhundertgeschichten. Der True Life Podcast mit Armin Groh.
Freitagabend in Las Vegas. Ein Krankenwagen paced über die Boulevards der Spielerstadt. Der Patient im Wagen kämpft um sein Leben. Kann nicht selber atmen, japst nach Luft, hat viel Blut verloren. Es ist sein 59. Geburtstag. Ein Unfall, eine Attacke, die sein Leben auf den Kopf stellen wird. Der Krankenwagen muss an einem Bahnübergang einen Güterzug passieren lassen. Dreht um, fährt einen anderen Weg ins Krankenhaus. Wertvolle Sekunden gehen verloren. Im University Medical Center wird alles für eine Notoperation vorbereitet. Der Mann ist am Hals verletzt und an den Wirbeln. Während der Operation ist der Verletzte 3-mal klinisch tot. Ärzte werden hinterher sagen, es ist ein Wunder, dass Uwe Ludwig Horn, besser bekannt als Roy, überlebt hat. Was war passiert? Der berühmte Magier ist von einem seiner weißen Tiger auf der Bühne vor den Augen des Publikums angefallen worden. Manticore hat Roy in den Hals gebissen und in den Backstage-Bereich geschleift. Partner Siegfried stürmte noch auf die Bühne und schrie »No, no, no!« Kurz darauf bricht er die Show ab und das Publikum verlässt verstört, teilweise weinend, schluchzend und betend den Saal. Es ist das jähe Ende einer Ära an diesem 3. Oktober 2003. Das Magierduo Siegfried und Roy hat Las Vegas über Jahrzehnte geprägt.
Also ich sehe Siegfried und Roy ganz klar als eine der wenigen Weltstars, die aus Deutschland Weltkarriere gemacht haben. Ich sehe sie ganz klar in der Magie, in der absoluten Weltspitze. Und eigentlich für mich sind Siegfried und Roy die besten und erfolgreichsten Magier der Welt.
Jan Mewes war ein guter Freund der beiden Magier. Der Chef der Mewes Entertainment Group, eine Künstleragentur, plaudert heute ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gerade hatten sie einen Vertrag auf Lebenszeit abgeschlossen. Nach dem Biss hatten sich auch Gottes Vertragsbedingungen geändert. Ein langer Kampf zurück ins Leben beginnt. Roy musste alles von Neuem lernen. Reden, schlucken. Bis zu seinem Tod bleibt er halbseitig gelähmt. An seiner Seite immer Siegfried. Der Bühnenpartner, der Ex-Partner, 98 trennte sich das Paar. Der wahre Freund wird zum Krankenpfleger. 2009 stehen sie noch einmal bei einer Spendengala auf der Bühne. Dann fällt der Vorhang. Aber bevor die beiden Las Vegas rocken konnten, musste ja das Schicksal sie irgendwie zusammenführen. Genau, auf einem Schiff. Die TS Bremen pendelte immer über den großen Teich. Bremerhaven, New York. Siegfried Fischbacher, Rosenheimer, Jahrgang 39, verdiente sich tagsüber als Steward und Kellner. Abends zauberte er alias Del Mar für die Gäste. Und auch der junge Uwe Ludwig Horn, geboren 44 in Nordenham, heuerte um 1959 auf der Bremen an, als Page. Eines Tages fragte Fischbacher Horn, ob er ihm nicht am Abend bei einer Zaubernummer helfen könne. Und somit standen Siegfried und Roy zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Eine große Freundschaft und Beziehung entstand in diesen Jahren. Sie werden so einige Gemeinsamkeiten herausgefunden haben. Eine entbehrungsreiche Kindheit im zerstörten Deutschland. Kriegskaputte Väter, die das Leben nach dem Krieg im Alkohol ertränkten und auch zur Gewalt neigten. Uwes Stiefvater nachher war auch nicht besser. Jan Mewes.
Sie hatten beide kein leichtes Elternhaus, kein schönes Elternhaus.
Uwe, der Schulabbrecher, wollte nur weg von zu Hause, als er auf dem Schiff anheuerte, mit 15. Siegfried hatte Weber- und Hotelfach gelernt und wollte die Welt kennenlernen. Und noch etwas hatten die beiden gemeinsam. Das Flüchten in eine Fantasiewelt. Siegfried zauberte, seitdem er ein kleiner Junge war. Ein einziges Mal bekam der Blonde die Aufmerksamkeit seines Vaters, als er eine Münze verschwinden ließ und der Vater fragte: Wie hast du das gemacht? Wie ein Berserker übte Siegfried die Tricks. Sachen verschwinden und Spazierstöcke schweben lassen, Kartentricks. Die Anerkennung auf dem Schulhof war dem kleinen Außenseiter sicher. Siegfried war zeitlebens süchtig nach diesem Gefühl. Roy fand Liebe und Zuneigung bei Tieren.
Aber er hasst das Wort Dompteur, weil er sagt, ich bin kein Dompteur. Auch wenn einer zum Beispiel gesagt hat, sie arbeiten mit den Tieren. Weil ihm war ganz wichtig zu sagen, nein, wir arbeiten nicht mit den Tieren oder wir haben nicht mit den Tieren gearbeitet, wir haben mit den Tieren gelebt.
Wolfshündin Hexe war der erste Freund. Und weil Uwe über verwandtschaftliche Verhältnisse Beziehungen zum Bremer Zoo hatte, wurde Chico ein Gepard, ein zweiter, enger und wichtiger Gefährte, der dann bei den Horns lebte. Nicht jeder Schulfreund traute sich in den Garten. Und somit ist das Feld bereitet für Zaubertricks mit Raubkatzen. Weil eines Tages an Bord der TS Bremen fragte Uwe, kannst du die Tricks, die du mit den kleinen weißen Kaninchen machst, auch mit einem Geparden machen? Und Siegfried meinte, dass in der Magie alles möglich wäre, ohne zu wissen, dass es wirklich einen Geparden gibt. Mal wieder daheim schmuggelte Uwe mutig seinen Geparden Chico an Bord der TS Bremen. Der Kapitän verständlicherweise war not amused über einen Geparden an Bord und hat die zwei Irren entlassen, sofort runter vom Schiff beim nächsten Landgang. Aber nur paar Stunden später wurden die Irren wieder eingestellt. Der Chef der Reederei hat das Potenzial der Künstler gesehen. Abends eine Zaubernummer mit Gepard zu haben, ist natürlich nicht von schlechten Eltern. Sogar die Gage wurde erhöht. Das Duo, Trio, spielte sich ein. Ab jetzt setzten sie alles auf die Karte. Zauberkünstler. All in. Die Zaubereien mit Chico verlegten die beiden Mitte der 60er Jahre dann an Land, tingelten durch Deutschland und dann europaweit mit dem geliehenen Opel der Tante durch die Varietés, lebten von Tag zu Tag, von Engagement zu Engagement, im Wohnwagen. Nur so lernst du Showbiz.
Und dann lernten sie ja auf dem Schiff eine Frau kennen. Die hat, ich habe den Namen vergessen, die hat das Astoria in Bremen gehabt. Und dann haben die während des Urlaubs ihr erstes Engagement dort gemacht, im Astoria in Bremen. Und sind dann weitergegangen nach Hamburg, ins Hansa-Theater. Und ich habe sogar noch eine Karteikarte. Die hat mir mal ein Handwerker zugespielt, der bei mir gearbeitet hat und der witzigerweise auch fürs Hansa-Theater gearbeitet hat. Und das war eine Karteikarte, handgeschrieben. Da hieß die Nummer noch Siegfried und Partner. Dann hatte die Dame vom Hansa-Theater sich als Notiz gemacht, Siegfried und Partner, brauchbare Anfänger.
Nach Genf war 1966 Monte Carlo dran. Für Freund Jan Mewes der Durchbruch der beiden. Die Gala de Roi. Im Publikum Weltstars und Fürst Renier und Fürstin Grazia Patrizia. Chico, der Gepard, hatte nicht seinen besten Tag, machte bissel, was er wollte. Aber die Gala ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil da der Bühnenname geboren wurde. Aus Siegfried und Partner, die auf der Gala de Roi, der Könige, auftraten, wurde Siegfried und Roy. Und der Erfolg ist nicht mehr aufzuhalten. Das Lido in Paris, Europas Top-Adresse unter den Varietés zu dieser Zeit, bucht die beiden. Zauberei mit Raubkatze, anstatt paar Kartentricks und weiße Kaninchen, so eine Nummer darf im Lido nicht fehlen. Das gab es nirgends. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Siegfrieds Traum hatte sich damit erfüllt. Das Lido. Da hatte er sich immerhin geträumt. Der Rosenheimer war der Ingenieur von Siegfried und Roy. Er baute die Illusionen. Siegfried war aber auch immer der Unsichere von beiden, Jan Mewes.
Der Siegfried war immer auch der Magier. Und der Siegfried war auch bis zu seinem Tod, war er sicherlich immer von Selbstzweifeln zerfressen. Ist das gut? Ist das auch wirklich gut? Machen wir das richtig? Machen wir dies und machen wir das? Und er hat das auch genossen, aber dem waren viele Sachen gar nicht so gerecht, dass es so viel Aufmerksamkeit um seine Person gab. Er war eher so der Mann im Hintergrund.
Auch später noch, als es Preise und Geld regnete, war Siegfried immer der Zweifler. Der Druck, den er sich selbst machte, sollte im Laufe der Jahre in eine Abhängigkeit von Valium münden, die der Rosenheimer mit einem Entzug in den Griff bekam. Roy, wie soll ich sagen, schmückte die Show aus. Er war der Tierflüsterer.
Und der Roy war immer die treibende Kraft. Der Roy war eher der gesagt hat, ja klar machen wir das. Das ist gut, das finde ich, das ehrt uns. Das ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit.
Ende der 60er Jahre ruft Las Vegas an. Ein Talentscout, würde man heute sagen, entdeckte Siegfried und Roy. Es scheint, als hätte Las Vegas die beiden magisch angezogen. Wie Jan Mewes schon sagte, Roy war die treibende Kraft, nach Vegas zu gehen. Siegfried wollte eigentlich in Europa bleiben. Lieber das Lido sicher haben, als im Sündenpfuhl Las Vegas, unterlaufen von der Mafia, neu anfangen. Und klar, in der Wüste Nevadas mussten sich die zwei Deutschen hinten anstellen. Hocharbeiten und liegen lernen kann man die Anfangsjahre in Sin City überschreiben.
Ja, dann sind die beiden ja gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt hier zaubern. Und dann hat man natürlich gesagt, oder auch die, wie man sagen, so die Bad Boys aus Las Vegas haben natürlich gesagt, ja, auf euch hat man hier noch garantiert gewartet. Deutsch, einer blond, heißt auch noch Siegfried, der andere heißt Roy und wollen jetzt hier zaubern. Naja, das lassen wir mal lieber. Also man hat ihnen ja gar keine Beachtung geschenkt.
In einer Show im Tropicana Anfang der 70er waren sie Nummer 14 auf der Playlist. Neben oben ohne Showgirls mit Federschmuck, starken Männern und einem komischen Xylophonspieler. Ihre Show dauerte nur ein paar Minuten. Bei der Premiere machte Chico mal wieder, was er wollte, so die Legende. Das Raubkätzchen sprang wie immer aus einer Kiste, hüpfte dann in den Orchestergraben und riss dabei dem Dirigenten das Toupet vom Kopf. Danach setzte sich Chico aufs Klavier und schaute in die Zuschauersavanne. Das Publikum tobte vor Lachen. Alle dachten, der Trick ist einstudiert. Es war das erste Mal, dass Siegfried und Roy Standing Ovations bekamen. Sie wechselten fröhlich in den 70ern die Hotelcasinos durch. Tropicana, MGM Grand, Stardust und zurück. Aber immer ging es aufwärts, die Shows wurden opulenter und länger, mehr Tiere kamen dazu. 76 holten sie sich mal schnell die Auszeichnung Magier des Jahres ab. Überreicht von Hollywood-Ikone Cary Grant, der selbst ordentlich zaubern konnte. Endgültig angekommen in Vegas war das Duo dann Anfang der 80er Jahre. Im Frontier Hotel sollten sie der große Headliner einer Show namens Beyond Belief werden. Eine erste langfristige Adresse für die nächsten 7 Jahre. Ihre Shows waren immer ausverkauft. Stars wie Barbara Streisand, Elizabeth Taylor, Sylvester Stallone saßen in der ersten Reihe. Längst waren Siegfried und Roy Publikumsmagneten und Großverdiener. Ihre Namen prangten jetzt über dem Strip. Freund Mewes.
Siegfried und Roy haben das Bild von Las Vegas nachhaltig geprägt. Als Siegfried und Roy dahin kam, da gab es, glaube ich, nur, ich sag mal so typische Rammelhotels oder Motels, wo gezockt wurde, spielen, 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 gambeln, gambeln, gambeln. Das darf man aber trotzdem nicht vergessen. Ohne Siegfried und Roy wäre Las Vegas nicht das, was es heute ist.
Der Biss von Manticore ist noch weit weg. Es war auch die Zeit, da ihnen ein indischer Fürst, der die Show sah, 3 weiße Tigerbabys schenkte. Chastity, Sitara und Neva. Die weiße Ära beginnt. Roy träumte immer davon, dass seine goldbraunen Tiger weiß sein sollten. Das muss eine Offenbarung für den Jungen aus Nordenham gewesen sein, der noch nie einen weißen Tiger gesehen hatte. Auf der anderen Seite, Roy behauptete oft, dass weiße Tiger eine eigene Unterart des Tigers seien. Das war eine kühne Behauptung, die eine unangenehme Wahrheit verdeckte. Man geht davon aus, es gibt wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass jeder weiße Tiger in Gefangenschaft in den USA von einem einzigen weißen bengalischen Tiger abstammt, der als Jungtier in Indien in freier Wildbahn gefangen wurde. Eine genetische Anomalie namens Mohan. Weiße Tiger nämlich sind eine Farbvariante des bengalischen Tigers, die nur ganz selten vererbt wird. Sie sind auch keine Albinos, weil sie blaue und nicht rote Augen haben. Jedenfalls, nach dem Tigerbabygeschenk waren Siegfried und Roy fortan auch Züchter der weißen Tiger. 86 kam das erste weiße Tigerbaby in Las Vegas zur Welt. Unbestritten allerdings ist, dass Roy eine innige Beziehung zu Tieren aufbauen konnte. Er vertraute ihnen, sie vertrauten ihm. Er war der Tigerversteher. Roy war bei jeder Geburt dabei. Früh gewöhnte er die Tigerbabys ans Theater, an den Geruch, an die Geräusche, die Lichter. Wobei die Unkontrollierbarkeit auch immer aufblitzte. Chico war in den Orchestergraben gesprungen. Beide Magier mussten paar Mal wegen tiefen Kratzern genäht werden. Aus Spiel mit den Großkatzen konnte ganz schnell ernst werden, wenn ein Tiger mal kurz seine Kraft zeigte. Mit der Pranke Roy ganz locker unter sich begrub und das vor laufender Kamera während eines Interviews. Aber genau dieser Nervenkitzel machte sicherlich die Shows einzigartig. Raubtiere zum Greifen nah, ohne Barriere zum Publikum. Wir waren 1986 stehen geblieben. Der letzte Umzug von Siegfried und Roy in Las Vegas bahnt sich an. Steve Wynn, ein Bauunternehmer, baute ein neues Hotelcasino, das erste seit 15 Jahren in Vegas. Im MGM Mirage sollten die beiden deutschen Auswanderer endgültig ihren Traum leben können. Mussten sie im Stardust darum betteln, dass Besitzer Rosenthal ein großes Loch in die Decke bohrt, damit ein neuer Trick funktionierte, hatte Steve Wynn eine ganz andere Verlockung in petto. Ein eigenes Theater, konstruiert nach ihren Plänen. Für 1500 Menschen und 30 Millionen Dollar. Plus Zimmer, was heißt Zimmer? Suite, Wohnung, im Hotel. Dafür aber bekommt Wynn eine neue Las Vegas Monstrum-Show mit wilden Tieren, Tänzern und Feuer für die ganze Familie und für 50 Millionen Produktionskosten. Die besten Choreografen und Kostümbildner wurden engagiert. Fischbacher und Horn unterschreiben den damals höchst dotiertesten Vertrag in der Geschichte Las Vegas. 57 Millionen Dollar. Und nicht nur das Hotel profitierte, verdiente 40 Millionen Dollar pro Jahr mit den Auswanderern, sondern ganz Las Vegas. Mit Beginn der Show verdoppelte sich die Zahl der Vegas-Besucher von 18 auf 36 Millionen Besucher. Siegfried und Roy, die Könige von Las Vegas. Michael Jackson schrieb den Titelsong zur Show. Ein kleiner Gefallen unter Freunden. 89 war das Hotel fertig. 96 kam noch Secret Garden dazu, ein kleiner Zoo, wo die Raubkatzen gehalten wurden. Das Mirage war ab jetzt ihr Kolosseum, ihr Universum. Zwei Shows am Abend, sechsmal die Woche. Ein Knochenjob. Was wie magische Teleportation bei manchen Tricks aussah, hier verschwinden weiße Tiger, dort tauchen sie wieder auf, war oft ein schnelles Rennen durch Tunnels und Kulissen. 8 bis 10 Kilometer legten die Magier pro Show zurück. Und wehe, das Timing stimmte nicht. Oder ein Scheinwerfer war nicht richtig eingestellt. Gnade dir Gott. Jede Show wurde noch am Abend besprochen. Hatte ein Mitarbeiter Scheiß gebaut, konnte Siegfried regelrecht ausflippen. Der Ton hinter den Kulissen war des Öfteren barsch.
die beiden haben quasi ihr ganzes Leben lang immer nur für die Show gelebt. Du bist um 16 Uhr zu Hause abgeholt worden, bist zum Venue gefahren worden, hast alles vorbereitet, hast die erste Show gespielt, hast die zweite Show gespielt, hast Leute getroffen, Meet and Greet, Fotos, Gäste und so weiter und warst dann irgendwie nachts um 4 zu Hause. Und das spricht schon von einer unheimlichen Disziplin. Und nach jeder Show gab es immer eine, egal wann und wie spät es war, eine sogenannte Manöverkritik. Jede Sekunde in der Show oder jeder Moment in der Show hatte eine Nummer. Was weiß ich, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5. Und wenn meinetwegen bei 2.4.5 das Licht zu spät war oder bei 2.4.8 die Musik zu spät eingesetzt hat oder irgendwas war, dann wurde das besprochen. Diese Disziplin und dieses ständig sich verbessern wollen hat dazu geführt, dass sie wirklich ihr Leben lang dann irgendwann auch die zur Weltspitze waren und da vom Thron auch nicht mehr vertrieben wurden.
Die Besprechungen waren gefürchtet. Nach einer Welttournee startete Februar 1990 die Show im Mirage. $100 aufwärts pro Ticket. Und du warst dabei. So dabei wie Dominik Armbrüster am 3. Oktober 2003, dem Geburtstag von Roy. Am Vorabend hatten die beiden mit zig Weltstars noch kräftig gefeiert. Die Nürnbergerin, die als Modelady in Franken bekannt ist, war Augenzeugin der Attacke.
Ich kannte Siegfried und Roy eigentlich vorher noch gar nicht. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, mein Mann kannte auch das Hotel Mirage. Er war ja schon dort.
Der Angriff oder Unfall, je nachdem, passierte während eines Showteils, der The Rapport genannt wurde. Ein eher ruhiger Teil. Roy kommt auf die Bühne, Spot an, holt dann von hinten Manticore und behauptete immer, dass Manticore zum ersten Mal auf der Bühne steht, um es noch besonderer zu machen. Eine weiße Lüge, Manticore hatte den Teil über 2000 Mal gezeigt. Roy und Manticore gehen nach vorne. In einem Kreis führt Roy den Tiger in die Bühnenmitte und da legt er sich auf einer Markierung ab. Roy geht auch runter und bittet den Tiger, Hallo zu sagen. Der knurrt ins Mikrofon. Dann erhebt sich Roy, Manticore legt die Pranken auf die Schultern, beide tanzen ein wenig und Manticore geht ab, das war's. Aus Dominik Armbrüsters Sicht hat es sich so abgespielt. Und wir sind uns einig, jeder Augenzeuge hat seine Version. Das ist Dominik Armbrüsters Version.
Also, er hat dazu den Tiger geholt. Anscheinend sollte der Tiger eben sein Part machen. Und das hat er dann nicht gemacht. Und leider hat der Roy mit dem Mikrofon ihm auf die Schnauze oder über den Kopf gehauen. Und wahrscheinlich wollte er ihn zur Raison ziehen. Und das hat er sich nicht machen lassen. Ganz, ganz plötzlich hat er ihn dann angegriffen. Ganz plötzlich, das sind Sekunden. Und der Roy ist dann umgefallen, der Manticore hat ihn am Hals gepackt und die Gäste, die waren alle so ruhig. Ich bin aufgestanden, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich habe Angst, wir saßen ganz vorne, es war auch keine Barriere, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, da passiert was, er greift ihn an und dann sagt er zu mir, mach keinen Aufstand, setz dich wieder hin. Und ganz plötzlich kamen dann Helfer und haben dann Löwe und Roy mit nach hinten getragen bzw. geschleppt oder gezogen. Die Gäste haben da nichts gemerkt. Die haben auch hinterher gesagt, wir haben gedacht, das gehört zur Show, dass er weggeschleppt wird und so. Aber tatsächlich war das ein Drama. Das war ein Unfall. Das war wirklich dramatisch, ja.
Einige Augenzeugen berichten von Blutspritzern, kann die gebürtige Italienerin nicht bestätigen. Genauso sagen manche, die dabei waren, Roy hat geschrien, aber auch das kann Dominik Armbrüster nicht bestätigen.
Nein, nein, Roy hat überhaupt keine Lauten von sich geben können. Entweder hat er ihn so am Hals gepackt, also Roy lag auf dem Rücken und der Tiger hat ihn vorne gepackt und schon gezogen.
Siegfried und Roy haben immer gesagt, Manticore hat Roy beschützen wollen, weil Roy bei dieser Nummer einen Schlaganfall erlitten hat, das Tier gemerkt habe, dass irgendetwas mit seinem Herrn nicht stimmt und deswegen habe Manticore Roy nach hinten geschleift, als der gefallen sei. Wie es Tigermütter eben mit ihren Babys machen. Jan Mewes über den Unfall.
Der Roy hat es mir so erzählt und wer will mir sagen, dass es anders war. Ich war selbst nicht dabei, also glaube ich den beiden, dass es so passiert ist.
Für Ärzte allerdings ist es wahrscheinlicher, dass der Schlaganfall erst nach dem Biss passiert ist, weil sich ein Blutgerinnsel gebildet hat. Oder hat er hier recht? Chris Lawrence, ein Tiertrainer und Pfleger der Show, sprang damals auf die Bühne, um Roy zu helfen. Der Tiertrainer gab 2019 dem Hollywood Reporter ein Interview, in dem er sagt,
statt mit Manticore wie sonst immer im Kreis zu gehen, hat Roy versucht, ihn mit seinem Arm auf die Markierung zu drücken. Das Gesicht des Tigers schaute dabei genau auf Horns Bauch, was ihn verwirrte und rebellisch gemacht hat. Manticore hat geschnappt und Roys Ärmel in den Mund genommen. Roy ist zurückgewichen, hat immer wieder Nein gerufen und dem Tiger mit dem Mikro auf die Nase geschlagen.
Dann springt Lawrence also auf die Bühne und bekam Manticores Leine zu fassen, als der sich gerade aufrichtete.
Ich wurde durch die Luft gezogen und bin auf Manticores Rücken gelandet. Doch der war komplett auf Roy fixiert. Er ist auf Roys Oberkörper gestiegen, hat ihn am Hals gepackt und von der Bühne geschleift.
Die Sichtweise von Chris Lawrence akzeptierten Siegfried und Roy nie. Die beiden waren überzeugt, Manticore hat Roy helfen wollen.
Man muss Folgendes dazu sagen. Der Manticore, so hat es mir Siegfried, so haben es mir beide eigentlich erklärt. Der Roy aber noch viel mehr. Der Manticore wurde von der Mutter abgelehnt. Roy hat ihn quasi mit der Flasche aufgezogen. Also war er für ihn sozusagen wie der Mutterersatz.
Das Landwirtschaftsministerium der USA, das USDA, untersuchte den Unfall und ging auch abstrusen Theorien nach. Ein homophober Gast hätte den Tiger mit einem Laserpointer irritiert. Eine Frau mit Hochsteckfrisur hätte das Tier verwirrt. Oder Manticore, der 2014 eines natürlichen Todes starb, war durch den Geruch von Menstruationsblut verwirrt. Das Video des Abends, was unter Verschluss gehalten wird, könnte Aufklärung bringen. Komisch ist, dass das Landwirtschaftsministerium das Video nicht einsehen durfte. Also gab es auch keine wirklichen Erkenntnisse. Mal ehrlich, wie will man einen Unfall mit einem Tier, mit einem Raubtier aufklären? Geht fast nicht. Hinter der Bühne hat man mit Hilfe eines Feuerlöschers Manticore von Roy losgeeist. Vier Männer zerrten an dem Tier. Ein Mitarbeiter steckte seine Finger in die Bisswunden, um die Blutungen wenigstens ein bisschen zu stoppen. Um 20.15 Uhr ungefähr passierte es. Roy meinte noch, dass keiner Manticore etwas antun solle. Um 20.24 Uhr waren die Sanitäter da, 20.31 Uhr rast der Krankenwagen los, um 39 Uhr wurde der schon bewusstlose Roy Horn ins Krankenhaus geschoben. Das Operationsteam steht bereit, um 20.42 Uhr ist Roy zum ersten Mal klinisch tot. Wiederbelebungsversuche. Roy kommt zurück. Noch zweimal sollte der Magier während der OP auf der Schwelle des Todes stehen. Aber er überlebt. Rund 300 Fans wachen in der Nacht vor dem Krankenhaus. Las Vegas ist geschockt. Siegfried ist geschockt. Die beiden waren doch immer zusammen. Am nächsten Morgen erleidet Roy Horn einen schweren Schlaganfall. Wieder wird Horn operiert. Sein Gehirn schwillt so an, dass Ärzte seine Schädeldecke öffnen. Und damit das Knochengewebe am Leben bleibt, verstaut man das Schädelteil im Bauchraum. Auch diese OP überlebt Horn. Der Kampf zurück ins Leben beginnt. Und gelingt. Bis Roy 2020 an Corona verstirbt. Wenig später, Januar 21, geht auch Siegfried von der Zauberbühne ab. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Tragische Komponente. Kurz vor dem Biss war der Ruhestand bei den Magiern ein Thema. 44 Jahre standen sie nun auf der Bühne. 30.000 Shows vor 50 Millionen Zuschauern mit $1 Milliarde Ticketeinnahmen waren zusammengekommen. Siegfried und Roy waren müde. Das Hotel aber machte Druck. Sie handelten einen neuen Vertrag auf Lebenszeit aus, allerdings mit nur einer Vorstellung am Abend. Kürzer treten. Dieser schicksalshafte Freitagabend war der erste Abend zu den neuen Rahmenbedingungen. Hätten sie sich zur Ruhe gesetzt, dann wäre nichts passiert. Das Zauberwort für die großen, spektakulären, total verblüffenden Illusionen von Siegfried und Roy war immer Sarmuti. Ein Akronym. Sarmuti steht für Siegfried and Roy, Masters of the Impossible.
Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.